Das Thema ist vorgegeben, Profil, hast du es drauf? Mann, habe ich gedacht, was soll ich denn da bloß schreiben und predigen? Und dann fiel mir der Hund von meiner Schwester ein, ein kleiner Jack Russell Terrier. Das war so ein Haus- und Hofhund und jeder kannte den Hund und wusste, der Hund, der gehört zur Schwester von Andy. Der hat mich eine Eigenart gehabt. Der wurde gewaschen, beziehungsweise sauber gemacht, ist rausgelaufen, ist getürmt und ist jedes Mal wiedergekommen mit einem Profilabdruck. Von der Schnauze über den Hals bis zum Brustkorb. Und keiner wusste, wo kommt dieses Profil her. Aber das ist das, das, was du tust, das macht dich aus. Und wenn du nicht weißt, woher du kommst, weißt du auch nicht, wer du bist. Ist richtig, ne? Jetzt waren wir auf dem George am Freitag mit Horst und Torben und wer war noch mit bei? George ist ein Treffen in Hannover, das ist Freitagnachmittags. Das ist also überhaupt nicht organisiert oder was, da kommen die Leute einfach hin und feiern so ein bisschen, schnacken und so weiter und so fort. Da hatte ich auch ein gutes Gespräch, das vorletzte Mal, als ich da war, sag ich, Mensch, du hast ja eine geile alte Harley, wie alt ist die denn? Oh, Alter, sagt er, 25 Jahre. Ich sag, Junge, sag, ich hab was in der Tasche, das ist 2000 Jahre alt. Und dann habe ich einen erwischt und ich sage, Mensch, moin, willst du hier eine Einladung haben zum Biker-Gottesdienst in Nimburg? Da sagt er, nee, sagt er, ich bin Atheist. Und aus mir platzt es so raus, ohne überhaupt nachzudenken. Und ich sage, hey, Gott hat nichts gegen Atheisten. Und er guckt mich ganz groß an. Bei einer anderen Gelegenheit auf der Custom-Bike-Messe kam auch einer an und sagte, er ist Atheist. Ich sage, ja und? Ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt weiß er, dass er Gott ist. Ich sage auch, was sagt dein Arzt dazu? Der ist dann schnell weggelaufen und wollte mit mir nicht mehr reden. Wahrscheinlich war ich zu unsensibel. Aber dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe gedacht, Jesus, hast du da Müll erzählt? Wie kannst du denn zu einem Atheisten sagen, Gott hat nichts gegen dich? Und da gibt es einen Bibelvers. Und wenn ich ihn euch gleich sage, dann werdet ihr alle wissen, was ich meine damit. In der Bibel steht nämlich, du sollst kalt oder heiß sein, aber nicht lauwarm. Und hätte er gesagt, er ist ein Lauwarmer, hätte ich ihn sagen müssen, mein Freund, da steht was in der Bibel über dein Leben, da steht nämlich, dass du ausgespuckt werden wirst. Lauwarm mag Gott nicht. Gott mag kalt oder heiß. Und Kohlemann ist heiß. Mittlerweile. Dein Glaubensleben. Halleluja. Und das gefällt mir so auch bei dem Zigeunergottesdienst, wo ich jetzt 2-3 Mal war. Die Jungs und Mädels, die sind lebendig. Da wird gepredigt oder ein Zeugnis gegeben und dann geht's Amen! Halleluja! Richtig. Genau, sie feiern Gott. Und dann heißt es hier, komm, wer gibt Zeugnis und so weiter. Also richtig, richtig gut. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Kalt oder heiß? Das ist die Frage, die ich dir jetzt gerade in diesem Augenblick während der Einleitung stelle. Überprüf dich mal selber. Ich denke im Allgemeinen, richtig Hoodie Riders sein, ohne heiß zu sein, das funktioniert gar nicht. Ne? Also wenn dir das Herz nicht brennt für diese ganze Geschichte und so, ne, dann bitte Gott. Ne? Oder wenn du vielleicht gerade eine Flaute hast oder so, das geht ja auch, es geht ja nicht immer alles nur toll und rund und alles ist super oder so. Da kommen manchmal familiäre Probleme dazu, finanzielle Probleme, was auch immer. Aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird dir alles andere zufallen. Und das möchte ich dir auf dein Herz legen. Ich verurteile dich nicht, wenn du lauwarm bist, aber ich sag dir, wenn du dich angesprochen fühlst, such dir einen von uns, egal wer, mit einer Kutte, geh mit ihm in die Gebetshütte, bete und bitte Gott um Vergebung, tue Buße und hol dir das Feuer wieder ab. Das Feuer des Heiligen Geistes. Und dann habe ich letztens mit Moslem gesprochen. Wir haben so eine Pokerrunde, da ist also Moslem bei. Das wächst auch so ein bisschen. Moslems sind dabei, eine hat ein Alkoholproblem, eine Frau ist lesbisch. Und da gehe ich immer gerne hin, Sonntagnachmittag, und dann zocken wir richtig. Texas Hold'em. Das macht, also, es ist ein kombinatorisches Spiel, ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Und ich habe gesagt, Jesus, diese Frau, und ich weiß, wenn jetzt hier Feministen sind, da werde ich gleich gesteinigt, aber vielleicht habt ihr Gnade mit mir. Ich sage, Jesus, entlesbisiere diese Frau. Und habe dafür gebetet, habe mich da täglich hingesetzt, fast also regelmäßig, habe dafür gebetet. Und eines Tages komme ich in die Stadt und dann geht sie da mit dem Typen, der ein Alkoholproblem hat, Händchen haltend durch die Stadt. Und ich sage, hallo? Darf ich euch was fragen, was Privates? Ja. Ich sage, ihr haltet Händchen, seid ihr zusammen? Nein, das ist nur, weil unsere Hände kalt sind. Aber sie konnten sich nicht verstecken. Ein Freund von mir hat sie auch erwischt und nach dem dritten Mal haben sie es zugegeben. Und jetzt wohnen sie zusammen. Und ich bete und sage, Herr, helf ihm mit dem Alkohol, segne diese Beziehung, lass sie sich bekehren und lass sie dir nachfolgen. Halleluja. Und da sitzt einer so bei der Pokerrunde letztens und sagt so, hier passieren komische Sachen. Ich sage, was hast du denn? Hier war eine lesbische Frau, die hat jetzt einen Freund. Amen. Dem Herrn die Ehre. Halleluja. Wir müssen die Wahrheit sprechen. Wisst ihr, das bringt gar nichts, wenn wir die Leute nach den Ohren predigen und dass die Ohren nach die Ohren jucken, sondern das Wort Gottes nimmt ganz klar Stellung dazu. Ne? Und ein alter Prediger hat mal gesagt, zum Thema Homosexualität, wenn ich meine Wagen tanke, stecke ich den Rüssel auch nicht in den Auspuff. Und da ist viel dran. Und dann, wie gesagt, ich habe mit den Moslems gesprochen und ich habe keine große Ahnung von ihrem Glauben. So ein bisschen was jeder weiß. Und ich sage zu den Moslems, wenn du eines Tages vor Gott stehst, was ist dann? Ist dann dein Mohammed da und sagt, hey, irgendwie der Junge oder so? Nee, das ist nur ein Prophet. Ich sage, wenn ich eines Tages vom Thron Gottes stehe, da kommt der Sohn Gottes, Jesus Christus, persönlich an und sagt, ey, das ist Andy, das ist mein Freund. Das Ding habe ich für ihn klar gemacht. Der hat freien Eintritt. Dann hat er mich ganz groß angeguckt. Und ich kenne keine Religion, ich habe was gegen Religionen, wo Gott selbst ein Teil seiner eigenen Schöpfung wird, wo Gott selbst sich hingibt, für dich und für mich, die wir missgebaut haben. Und ich habe in meinem Leben missgebaut. Ich wusste, ich brauche Jesus. Ich wusste, er ist der Erlöser. Und das biete ich dir heute an. Und da gibt es auch einen Bibelvers in Psalm 23, Vers 4. Und wanderte ich auch durchs Totental. Ich kann es mal vorlesen, kleinen Moment. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Das dunkle Tal des Todes. Und da brauchen wir keinen Schiss haben. Der Herr ist mit uns. Und Jesus Christus war in der Totenwelt. Halleluja. Und der hat da aufgeräumt und hat den Tod besiegt. Halleluja. Und dieser Tod wird eines Tages in den Feuersee geworfen und den gibt's nicht mehr. Und wir kommen an einen himmlischen Ort, Halleluja, wo vom Thron Gottes ein Fluss ausgeht und Bäume stehen links und rechts und bringen Früchte 12-mal im Jahr. Und da werden keine Tiere mehr getötet. Und da gibt es wahrscheinlich einen Girosbaum, einen Currywurstbaum. Wir sollen uns doch wohlfühlen im Himmel, Halleluja. Ist zumindest meine Fantasie. Letztens habe ich gebetet und auf einmal, ich weiß nicht, ob es in der Fantasie war oder ob es eine Vision war, habe ich gesehen, ich hatte Flügel und habe im Himmel eine steile Rechtskurve geflogen. Also vielleicht war es Fantasie, vielleicht, keine Ahnung, bewegen wir uns da sofort. Oder vielleicht gibt es auch Motorräder da. Wäre schon klasse, ne? Die Holdies alle auf einem Pulk ab in den Himmel. Halleluja. Ja, Profil. Ohne Gott ist das wie, wenn du mit einem Slickreifen bei Regen fährst. Du hast keine Chance, die Lebenskurven zu kriegen. Ohne Profil mit einem Slickreifen bei Regen hast du verloren. Da geht nichts. Und das ist so. Wenn du meinst, du kannst dein Leben leben, so wie du es dir denkst, dann kannst du dir das gestalten. Aber du wirst nie glücklich und zufrieden sein, wenn du nicht im Willen Gottes lebst. Und im Willen Gottes zu leben bedeutet, dass du den Allmächtigen suchst, und dass du betest, und das machen wir nachher noch, und in der Bibel liest. Halleluja. Und wisst ihr, ganz am Anfang, in Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und da habe ich mich gefragt, Furcht des Herrn, soll ich Furcht vor meinem Vater haben? Vor Gott, zu Gott haben, wie ich es zu meinem Vater hatte damals? Und damit kam ich irgendwie nicht klar. Und dann sagt mir jemand, ein alter Prediger, also ich habe da die Predigt gehört, er sagt, die Furcht des Herrn ist, dass du Angst hast, dich aus Gottes Gegenwart zu entfernen. Und die Bibel sagt, das ist der Anfang der Erkenntnis. Dass du dir Gedanken machst, dass du bei Gott bleibst. Halleluja. Das ist das lebendige Wort Gottes. Und das ist so schön, was Fischi gestern auch gepredigt hat. Das ist wie ein zweischneidiges Schwert, wenn man das Wort Gottes richtig anwendet. Halleluja. Und eins möchte ich mal zu Holy Riders sagen, zu diesem Haufen. Da steht nicht nur Holy drauf, da ist auch Holy drin. Amen. Amen. Ich fühle mich sauwohl. Ja, jetzt haben wir über den Slickreifen gesprochen. Jetzt ist die Frage, ich an der Stelle, was ist das richtige Profil für die Straße? eine harte Mischung, eine weiche Mischung? Was meint ihr? Was ist das richtige Profil? Mir ist da was eingefallen. Es gibt nämlich einen Reifen, der ist mittig hart und außen weich. Da kannst du auf der Autobahn rumballern wie so ein Bekloppter. Das Ding ist hart, das wird nicht so schnell rumgefahren, eckig gefahren. Du kannst in die Kurve gehen und du hast richtig Grip. Du kannst ja richtig durchballern. Halleluja. Und hart, die harte Seite steht gegenüber der Sünde, das, was schlecht für uns ist. Wir müssen standhaft sein. Standhaft der Sünde gegenüber, denn sie lauert vor der Tür und die will dich zu Fall bringen. Und ich kann da ein Lied von singen. Ich bin auch kein besonders heiliger Lass. Ich bin genauso wie ihr auch. Und hart sein gegenüber der Sünde und weich gegenüber Gott und seinem Willen. Das ist der kleine Unterschied. Wir sind keine Weicheier. Wir widerstehen der Sünde, dem, was Gott nicht meint, das, was schlecht für uns ist. Halleluja. Aber gleichzeitig sind wir auch weich. Wir haben ein liebevolles Herz. Und in der Bibel steht, in der letzten Zeit wird die Liebe erkalten bei den meisten Menschen. Warum? Weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und deshalb ist das wichtig, dass wir Feuer haben. Und wenn du Ablehnung gespürt hast in deinem Leben, geh dagegen an. Lass nicht zu, dass Ablehnung oder irgendwelche anderen Sachen dein Herz schwer machen. Lass das nicht zu. Lass nicht zu, dass der Feind dir die Freude raubt. Lass nicht zu, dass er dir die Liebe zu Gott raubt. Vielleicht auch die Liebe zu deiner Familie. Lass das nicht zu. Er ist ein Dieb, aber er ist überführt. Denn Jesus hat ihm den Kopf zertreten am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Kniend, es gibt so den Spruch, lieber stehend sterben als kniend leben. Ich sehe das ein bisschen anders. Lieber kniend vor Gott und stehend gegenüber Mächten und Gewalten des Bösen. Halleluja. Wir machen uns gerade. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben eine Messe gemacht, die Custom-Bike-Messe, und da kam, das war glaube ich 2 Jahre her jetzt, kamen ein paar Rocker an und sagten, Alter, wir finden das richtig geil, was ihr hier macht und so. Die Salafisten gehen auf die Straße und dies und das, ne? Und ihr macht das für euren Glauben. Macht weiter so. Ne? Preist den Herrn, habe ich gedacht, ne? Und dann kamen andere Jungs an und sagten, ja, hier, wir gehen hier runter und kämpfen gegen die IS und so. Und er wollte da nicht mitkommen. Ne? Ich musste das klarstellen. Ich sage, weißt du, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Und wir sollen die Menschen lieben. Ich liebe nicht das, was du getan hast, Kohlemann, aber ich liebe dich als Person. Und Gott liebt dich auch. Halleluja. Da unterscheidet Gott nämlich. Und jetzt noch mal kurz zum Anfang. Die Schöpfung. Um zu verstehen, warum Gott uns erlösen musste, müssen wir erst mal verstehen, wie das gekommen ist. Und die Schöpfung lief so ab, Gott sprach und es wurde. Und dieses Sprechen im 1. Johannesbrief steht, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort ward Fleisch. Und das war Jesus Christus. Und durch ihn ist alles geschaffen und in ihm. Halleluja. Und es wurden Tiere gemacht, alles, und Gott sprach und das Licht wurde und die Tiere kamen und die ganze Umwelt und alles. Nur beim Menschen. Bei Menschen war das anders. Wir sind das Ebenbild Gottes. Gott hat seine Hände schmutzig gemacht, hat da aus Ackerboden was geformt und hat ihm seinen Odem eingehaucht, den Odem Gottes. Und das ist was ganz Besonderes. Das macht uns aus. Deshalb sind wir Menschen. Wir sind keine Affen. Keine abgestammten Affen. Das ist, diese Evolutionstheorie ist nur eine Theorie und sie ist teuflisch. Sie will das erklären, ohne Gott mit ins Spiel zu bringen. Aber es gibt auch Kreationismus. Und Kreationismus baut auf der Bibel auf und erklärt das damit. Um jetzt zurückzukommen zum Garten Eden, es standen 2 Bäume, den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Und vom Baum der Erkenntnis hat Gott gesagt, sollt ihr nicht essen, sonst müsst ihr sterben. Und das hat Gott gesagt, weil er wollte keine Marionetten haben, keine Roboter, sondern er wollte eine Liebesbeziehung haben. Du bist berufen zu einer intimen Beziehung mit Gott. Und du kannst nur glücklich werden, wenn du diese intime Beziehung hast. Halleluja. Und der Feind hat die Menschen gehasst, weil Gott sie geliebt hat und weil sie Gott geliebt haben. Und er kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, du sollst von diesem Baum nicht essen. Und was machen die Menschen? Eva nimmt die Frucht, gibt sie Adam. Was in Adams Kopf vor sich gegangen ist, kann ich nur vermuten. Er hat lange Zeit auf seine Frau gewartet. Und es war jetzt in einer Situation, wo er wusste, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich esse jetzt diese Frucht oder ich gehe mit meiner Frau den Weg. Und er hat sich für seine Frau entschieden. hat diese Frucht gegessen und dadurch ist der Tod in die Welt gekommen. Liebe und Freiheit war auf einmal verschwunden und durch die Rebellion kam der Tod und der Sünde Sold in die Welt. Und Gott kam abends in den Garten, bevor sie gesündigt hatten, bevor sie von diesem Baum gegessen haben, und hat sich mit den Menschen unterhalten. Und sie hatten sogar einen Beruf. Ihre Berufung war, allen Tieren einen Namen zu geben. Und das ist nicht einfach. Ich habe eine Katze gehabt und den Namen dafür auszusuchen, das war schon ziemlich schwer und das war nur eine Katze. Sie haben allen Tieren einen Namen gegeben. Und abends kam Gott in der Kühle, sagt das Wort Gottes, und hat mit ihnen geschnackt, sagt, Jungs, wie war der Tag? Alles tutti hier im Paradies, alles locker, alles flockig. Und sie sagen, ja, Halleluja. Und nachdem sie gesündigt hatten, haben sie sich geschämt, denn sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Da haben sich da ein paar Blätter vorgemacht und alles, haben sich versteckt. Und Gott kam in den Garten und sagt, was habt ihr bloß gemacht? Und was ich eben schon sagte, Sünde und Tod kamen, weil der Mensch rebelliert hat. Rebellion ist die Ursünde. Der Luzifer damals, der Engel des Lichts, der war in einer ganz hohen Stellung, aber er wollte wie Gott sein. Und er war rebellisch. Und er hat ein Drittel der Engelwelt mit runtergezogen. Aber nur ein Drittel. Und das ist die Ursünde Rebellion. Und das ist schlimm. Rebellion ist schlimm. Und Ungehorsam ist schlimm Gott gegenüber. Er liebt uns. Und was ist passiert? In der Bibel steht, die ganze Schöpfung die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Erlösung kommt. Also die Erlösung der Schöpfung. Das heißt, dass wenn Jesus Christus wiederkommt und wir ins himmlische Jerusalem gehen. Und das erste Tier wurde geschlachtet. Das erste Mal ist Blut geflossen. Und Gott hat denen aus den Tieren, aus den Fellen Kleidung gemacht. Und wenn wir jetzt an diesem Punkt der Geschichte stehen bleiben würden, wären wir alle voll im Allerwertesten. Auf alle Zeit verdammt und getrennt von Gott. No chance. Keine Chance. Auf ewig verloren. Aus der Beziehung mit Gott raus. Rausgeschmissen aus dem Paradies. Zwei Männer, nur noch sie haben sich gehabt, Mann und Frau, Adam und Eva. Versagt auf ganzer Linie. Die ganze Schöpfung mit runtergezogen. Und der Teufel hat sich gefreut. Hab ich es geschafft. Aber ich sag euch eins, Jesus hat es geschafft. Halleluja. Der Feind wird eines Tages in den Feuersee geworfen. Und du bist, wenn du an diesem Punkt stehen bleibst, unbrauchbar, wie ein abgewrackter Reifen nach einem schönen langen Burnout. Dieser Reifen ist zu nichts mehr nutzen. Dieser Lebensreifen nach dem Burnout ist zu nichts mehr zu nutzen. Er ist abgefrackt, das Profil ist runter, den Reifen kannst du nur noch wegschmeißen. Du kannst dein Leben ohne Gottes Segen wegwerfen. Du sollst natürlich nicht wegwerfen, auf gar keinen Fall. Und wenn du vielleicht Gedanken hast, es kommt mir gerade so spontan und sagst, Mensch, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Leben oder so, ich will mir was antun, ich sage dir, tu es nicht. Denn da steht in den 10 Geboten, du sollst nicht töten und du sollst auch dich nicht töten. Und fang an nochmal mit Jesus, starte vielleicht nochmal ganz neu durch. Hab keine Angst, Jesus wird mit dir sein bis ans Ende dieser Welt. Und hab keine Furcht in dieser Welt, denn Jesus hat diese Welt überwunden. Und das war Turner Burn in Versbold. Da war ich noch ein, zwei Tage länger da, nachdem es zu Ende war. Und sitze morgens bei der einen Frau vom Bruder von mir. Und da kommt ein Nachbar rein und sagt, eine Nachbarin und sagt, mein Mann hat sich umgebracht. Und ich habe gedacht, so was Schades, so ein Menschenleben. Ich habe gedacht, warum ist er nicht zu uns gekommen? Wir waren 2, 3 Häuser, 3 Höfe weiter. Wäre doch zu uns gekommen, hätte das gute Wort Gottes gehört. Hätte gehört, dass es einen Ausweg gibt aus Depressionen. Und ich kann euch sagen, ich habe auch ein heftiges Leben hinter mir und schon so einiges durchgemacht. Aber halt an Jesus fest. Halt fest. Mit allem, was du hast, klammer dich an ihn und sag, Jesus, mit dir will ich es noch einmal aufnehmen. Mit dir will ich noch einmal durchs Leben ziehen. Und helf mir, Herr. Helf mir und lass mir selbst nichts antun. Halleluja. Das war jetzt kurz zwischendurch. Das war vielleicht vom Heiligen Geist auch inspiriert. Aber das habe ich doppelt unterstrichen. Gott wäre nicht Gott, hätte er nicht einen Ausweg aus dieser Situation. Aber das kostet den Allmächtigen was. Es gibt einen Ausweg. Wir bleiben nicht stehen. Halleluja. Denn Johannes 3,16, Vers, der bei allen Christen eigentlich beliebt ist und ganz oft aufgeschrieben wird, da steht, ich lese mal Vers 16 und Vers 17. Wer an ihn glaubt, an Jesus, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Halleluja. Du musst glauben. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in deinem Herzen, dann ist das nichts. Dann bist du verloren. Das ist so. Das sagt das Wort Gottes ganz klar. Du bist verloren. Da komme ich aber gleich noch zu. Und was haben wir Jesus angetan mit unseren Sünden? Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Und es hieß, derjenige, der am Kreuz stirbt, ist verflucht. Und Jesus Christus hat für uns, für dich und für mich, ich weiß, für mich ganz persönlich hätte er das gemacht, wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre auf dieser Erde. Und jeder Einzelne, für jeden Einzelnen von euch hat Jesus Christus das gemacht. Er ist ans Kreuz gegangen. Er war der Sohn Gottes. Er hatte einmal mit dem Finger geschnipst und 12 Legionen Engel wären gekommen. Und sie hätten den Teufel platt gemacht, aber wir wären nicht erlöst. Und Jesus Christus hat seine Freunde verloren, die haben Adler gemacht. Einer seiner besten Freunde hat ihn 3-mal verraten. Hat danach jämmerlich geweint, hat Buße getan und hat mit Jesus neu durchgestartet. Judas, einer von den 12, hat ihn verraten für 30 Silberlinge. Und was ist mit ihm passiert? Er war nicht bußfertig, er hat sich das Leben genommen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn dieser Mann zu Jesus gekommen wäre, hätte er gesagt, Allmächtiger, nicht Allmächtiger, lieber Jesus, ich habe Mist gebaut. Ich war völlig neben der Spur. Ich habe dich verraten. Aber ich bitte dich, verlass mich nicht. Und ich kenne meinen Erlöser. Er hätte ihn nicht verlassen. Er hätte ihn nicht verlassen. Und Simon Petrus ist auf die Knie gegangen, hat fürchterlich geweint. Und Jesus hat ihm vergeben. 3-mal verleugnet. Und vorher noch eine große Klappe. Ich werde immer zu dir stehen. Und Jesus sagt nein. Ich habe Jesus gefangen genommen. Schon als sie ankamen und Jesus sprach, ich bin's, sind sie umgefallen. Die Kraft Gottes war da. Und einer von den Jüngern nimmt ein Schwert und schlägt dem einen das Ohr ab. Bäm! Und was macht Jesus? Er nimmt das Ohr, hält es an, betet, das Ding ist wieder in Ordnung. Spätestens jetzt muss ich doch sehen, mit wem ich es zu tun habe, oder nicht? Ne? Da muss ich doch sehen, das geht ja nicht mit rechten Dingen ab hier. Dann haben sie ihn mitgeschleppt, dann haben sie ihn verarscht, dann haben sie ihn über den Kopf gezogen, eine Kapuze, haben ihn ins Gesicht geschlagen, haben ihn getreten, haben ihn verleumdet, haben ihren Spaß mit ihm getrieben, haben ihn den Rücken zerpflügt mit einer Peitsche, in den Knochenstücke eingewoben worden sind, haben ihn kaputt gemacht. Und all das hat nicht gereicht. Dann haben sie auch noch einen riesen Holzstamm auf den Rücken gebunden und er ist zusammengebrochen unter der Last. Und er ist nach Golgatha gegangen, in diese Schädelstätte. Und links und rechts waren 2 Verbrecher gekreuzigt. Und sie haben ihm Nägel durch die Hände getrieben und haben ihn festgemacht an diesem Kreuz der Verfluchten. Sie haben ihn fertig gemacht. Und er hat in aller Liebe gebetet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihm. Vielleicht bist du einer, der nicht weiß, was er tut. Gerade im Heim, im Geheim, wenn er alleine unterwegs ist. Gott weiß es. Und Gott sagt, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich möchte, dass du mit mir lebst. Und wisst ihr, was das Allerschlimmste war? Viele von euch haben Familie. Und wenn du ein Kind hast und musst dieses Kind hergeben und dieses Kind wird gefoltert, dann glaube ich, bricht es einem Vater und einer Mutter das Herz. Und es hat Gott selbst das Herz gebrochen. In alle Ewigkeit waren die eine Einheit. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Wir sind das Ebenbild Gottes. Wir sind Geist, Seele und Leib. Passt, ne? In alle Ewigkeit waren sie zusammen. Und jetzt kommt ein Punkt, wo Jesus am Kreuz von Golgatha hängt. Und Gott, der Vater, verlässt ihn, weil Jesus verflucht worden ist. Und er hat alles getragen, deine Krankheit, deine Depression, wenn du Krebs hast oder rebelliert hast, wenn du von Gott nichts wissen wolltest, wenn du Hurerei betrieben hast, Ehebruch. All das hat er mit ans Kreuz genommen. Deine Krankheit, deine Scham am Kreuz von Golgatha. Und er sagt, aber lieber Vater, warum hast du mich verlassen? Der allmächtige Gott hat sich abgewandt von seinem Sohn. In aller Ewigkeit, zum ersten Mal sind sie getrennt. Und der Sohn wird verflucht am Holz gefoltert. Und einer daneben, Sprücheklopfer, reißt doch sein Maul auf und sagt, helf dir doch selbst. Und der andere sagt, kein Bekehrungsgebet. Sagt einfach nur, hey, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und das hat schon gereicht. Hey, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und Jesus sagt, jawohl, mein Freund, du bist mit im Boot. Halleluja. Jesus ist in seinem Reich. Und wisst ihr, wer mit im Boot ist? Jeder Einzelne von uns. Sagt mal Amen dazu. Amen. Seid noch ein bisschen müde, ne? Das geht auch lauter, sonst predige ich länger. Halleluja. Das hat Jesus alles für uns getan. Und dann ist der Hammer passiert. Beim Evangelisieren sage ich dann ganz oft auch Ostern. Nicht Ostera, 56 Möpse und so und Ostereier, sondern Tod und Auferstehung Jesu Christi. Der einzige Gott, der vom Tod zurückgekommen ist. Und wenn einer vom Tod zurückkommt, dann glaube ich, ist das echt eine steile Nummer. Da möchte ich zuhören, was er sagt. Und es gibt da eine Geschichte von einem reichen Mann, dem armen Lazarus, und die sind beide tot. Und Lazarus hat sich mit einer Scherbe die Geschwüre weggeschrubbt, so ungefähr, hat er von Abfällen gelebt und so weiter. Und liegt in Abrahams Schoß. Und da ist eine große Kluft und daneben ist ein reicher Mann. Und er sagt, Herr Abraham, sag Lazarus, er soll mir mal einen Tropfen Wasser geben wenigstens. Und er sagt, nein, die Kluft zwischen uns ist zu weit. Es geht nicht. Du hast alles in deinem Leben gehabt. Du hast Geld gehabt, du hast alles gehabt. Und Lazarus nicht. Und hier wird abgerechnet. Und dann sagt der reiche Mann, ich habe noch ein paar Brüder. Schick da jemanden hin, damit die Bescheid wissen, dass sie nicht auch an diesen Ort kommen. Und er sagt, nein, sie haben Jesus und die Propheten. Jesus ist vom Tod auferstanden, Halleluja. Und wir werden mit ihm leben in alle Ewigkeit. Und dadurch ist die Sünde und Tod überwältigt, außer Kraft gesetzt. Halleluja. Und vielleicht sagst du jetzt, was erzählt denn der für Müll? Wie kann denn einer sterben für Millionen oder vielleicht auch Milliarden? Ich weiß nicht, wie viele sich bekehrt haben im Laufe der Zeit und auch momentan, wo viele zum Glauben kommen in dieser Zeit, in der wir leben. Geht das überhaupt? Da habe ich einen schönen Bibelvers aus Römer 5, Vers 19. Römer 5, Vers 19. Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sündern. Doch weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Durch einen kam die Sünde in die Welt und durch einen ist sie genommen und das ist Jesus Christus. Halleluja. Ist egal. Durch einen wurde sie genommen. Halleluja. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Der einzige Schlüssel für einen Ort, in dem die Pflastersteine aus Gold sind. Und wir werden eine wunderschöne Party feiern mit Gott und seinem Volk. Und da wird es richtig abgehen in alle Ewigkeit. Hey, Party mit Fati. Halleluja. Und wir holen es aus Flatland, haben ein Buch gelesen, was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Das ist ein Evangelist, Mark Cahill heißt der Knabe. Und der erzählt eine Geschichte, wo mir das Blut in den Adern gefroren ist. Jesus ist der Erlöser. Jesus erlöst dich von deiner Schuld. Und ab und zu mache ich geistliche Inventur. Dann gucke ich mal nach, was alles so an Dreck da ist und räume das wieder aus. So im Alltag merkt man das gar nicht, was man sich so für einen Dreck, was sich da so ansammelt. Wenn man dann besondere Zeiten hat, vielleicht mit einem lieben Bruder oder einer lieben Schwester, da kommt da manchmal ein Dreck hoch, da könnte einem schlecht werden. Bei mir ist das manchmal so. Da mache ich Inventur und dann tue ich Buße, bitte Gott um Vergebung und dann geht's weiter. Und dieser Mark Cahill hat einen Freund und davon der Bruder hat eine Nahtoderfahrung gemacht. Ein Nahtoderlebnis. Und nichts mit, ich hab ein weißes Licht am Tunnel gesehen oder so. Er sieht brennende Bäume und sieht Menschen, die verbrannt wurden. Im nächsten Augenblick wurden sie geheilt, nur um wieder verbrannt zu werden. Und dann fragt er ihn, was hast du denn da gesehen? Und er sagt, die Hölle. Und er sagt, was heißt das für dich jetzt? Er hat ihn nur gefragt. Und dann sagt dieser Mann, es ist mir egal. Ich habe die Hölle gesehen. Ich weiß, ich werde eines Tages in diese Hölle kommen. Aber ich liebe dieses Leben hier mehr als die Ewigkeit bei Gott. Total verblendet und vom Feind in die Irre geführt. Wisst ihr, hier unten haben wir es manchmal ganz schön schwer. Auch wir Christen, wir kriegen auch oft mal Gegenwind. Nicht der Wind, der von uns kommt, der eiskalte, sondern der weltliche Wind. Aber es lohnt sich. Wir sind hier vielleicht 80 Jahre oder so. Was ist in 250.000 Jahren, wenn wir im Himmel sind? Das ist ganz klein hier unten, ne? Ganz klein. Halleluja. Wir müssen auch umschulen, ne? Wir Evangelisten. Im Himmel kann man nicht mehr evangelisieren. Mach dir schon mal Gedanken. Ich habe vielleicht so gedacht, so Lobpreis oder so. Vielleicht könnte ich ja im Himmel singen. Hier kann ich es nicht, aber also nicht schön. Halleluja. Das lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Wenn jemand so eine Sicht hat und Gott zeigt ihm das wirklich, die Ewigkeit, und er entscheidet sich trotzdem gegen den liebevollen Erlöser und den lebendigen Gott. Und jetzt möchte ich noch ein Gebet vorlesen aus der Biker-Bibel. Aber bevor ich das jetzt mache, wenn du lau bist, was am Anfang der Predigt, was ich gesagt habe, dann kehr um. Such dir heute noch jemanden. Lass die Zeit nicht verrinnen. Das Lieblingsmöbelstück des Feindes ist die lange Bank. Wenn du lau bist, brauchst du dich nicht schämen. Ich war auch schon lau in meinem Leben. Und es steht in der Bibel, viele der Letzten werden die Ersten sein. Nicht alle, viele. Und ich habe mich gefragt, wie ist das gemeint? Das ist gemeint, dass die, die Feuer haben, die werden die Ersten sein. Und als ich zum Glauben kam damals, hat man mir gesagt, du kommst auch noch runter. Alte, gestandene Christen, das wird alles noch, ne? Wenn du älter wirst und so, dann wirst du auch ruhiger und so. Ich sage, ja, von wegen, ich bin älter geworden, aber nicht ruhiger. Ich möchte zu den wenigen gehören, die an erster Stelle mitstehen, bei Gott, vor Gottes Thron. Ich habe viel Mist gebaut. Ich hätte vielleicht viel mehr erreichen können hier für Jesus oder auch Karriere machen können. Aber ich nehme einfach das, was ich habe, komme vor seinen Thron. Und er sagt, hey Junge, ich habe dich lieb. Komm rein hier. Amen. Und ich lese jetzt gleich ein Gebet vor aus der Biker-Bibel. Ich habe hier die 14. Auflage, die neue Biker-Bibel, ich weiß nicht, ob da hinten noch welche stehen. Da müsste es die 15. Ausgabe sein. Da steht es auch drin. Das müsst ihr mal ein bisschen suchen. In der 14. Auflage ist das Seite 135. Und ich frage mal, macht mal die Augen zu. Und bevor ich das Gebet jetzt vorlese und vorbete mit euch, möchte ich euch bitten, dass ihr alle mitbetet, zur Ehre des Herrn. Aber erstmal habe ich jetzt eine Frage, wenn alle die Augen zu haben, weil es ist keine Show hier oder sonst irgendwas. Ist hier jemand, der heute Morgen sagt, ich möchte mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Ich möchte, dass ich und mein Herz mit Gott in aller Ewigkeit verbunden bin. Oder aber hast du es im Herzen, dass du sagst, Mensch, ich bin lauwarm, ich möchte Buße tun. Und ich werde für euch auch beten in der nächsten Zeit, sagen wir mal 2 Wochen, die jetzt ihre Hände heben. Ist hier jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Danke. Halleluja, sind einige. Ich werde euch dann also gesammelt halt vor Gottes Thron bringen, ne? 2 Wochen lang. Halleluja. Gott liebt dich. Und es ist oft so, wenn wir im Gottesdienst waren, könnt ihr ruhig die Augen zulassen, wenn ihr möchtet, wenn wir im Gottesdienst waren und kommen abends nach Hause oder sitzen abends mit der Familie zusammen, dann heißt es, worüber, oh, die Predigt war gut. Ja, worüber hat er denn gepredigt? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Und wenn du heute Abend zu Hause überlegst, was hat denn der komische Typ da gepredigt, dann sage ich dir 3 Worte. Gott liebt dich. Halleluja.
Amen.
Halleluja. Und jetzt kommt das Gebet. Betet einfach mit, wenn ihr möchtet. Jesus Christus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich möchte von dir Vergebung bekommen und von all meiner Schuld befreit werden. Ich glaube, dass du an meiner Stelle am Kreuz starbst und meine Schuld auf dich nahmst. Ich bitte dich, mir ein neues, reines Herz zu geben und ein ganz neues Leben. Ich lade dich in mein Leben ein und bitte dich, bei mir zu bleiben. Ich will, dass du für immer der Herr in meinem Leben sein sollst. Und ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Die Wege, die du für mich vorbereitet hast, will ich gehen. Danke, Jesus, dass du lebst und mir für jeden Tag Kraft schenkst. Lass mich eine Freude sein, auch für meine Mitmenschen. Dich, Jesus, will ich bekennen. Gib mir durch deinen Heiligen Geist Kraft dazu. Amen.
Amen.
Preist den Herrn. Fischi?
Ja, es ist ganz wichtig für alle, die vorhin sich bei Gott gemeldet haben, ich drück's mal so aus, in der Phase des Gebetes, als Andy gebetet hat, es ist ganz wichtig, dann jetzt auch nicht einfach so nach Hause zu gehen, sondern einfach das jetzt auch festzumachen. Such dir einen Gesprächspartner deines Vertrauens, schieb das Bikepacken ruhig auf, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass du jetzt nach Hause kommst, und zwar nicht nach Hause kommst auf der Bundesstraße, sondern auf nach Hause kommst auf dem schmalen Weg. Das ist jetzt wesentlich entscheidender. Also für alle, die aufgezeigt haben, nicht einfach so fahren, sondern das Gespräch suchen. Und dann werden wir das im Gebet festmachen, was du in deinem Herzen empfunden hast gerade, als das Wort Gottes dich getroffen hat.